Deutschlandfunk, Kultur heute. Wir könnten diese Sendung auch zu einer Musiksendung machen von Sting, den Sie am Anfang hörten, über Frank Sinatras Fly Me to the Moon bis zum religiösen Abendlied Der Mond ist aufgegangen von Matthias Claudius aus dem Jahr 1790 gibt es eine fast unendlich scheinende Reihe von Musikliteratur, in der der Mond besungen wird. Das Gleiche gilt aber auch für die Literatur. Und zwar quer durch die Jahrhunderte. Und über die habe ich gesprochen mit Ulrich Wölk. Er ist promovierter Astrophysiker, lebt seit 1995 als freier Schriftsteller in Berlin und seine Romane und Erzählungen handeln viel auch vom Weltraum. Das sagen schon die Titel Die Einsamkeit des Astronomen oder Einstein on the Lake. Sein jüngster Roman, Der Sommer meiner Mutter, spielt im Sommer 1969, also im Jahr der Mondlandung und diese selbst eine nicht unbeträchtliche Rolle in diesem Roman. Ich habe Ulrich Wölk als erstes gefragt, worin für ihn persönlich die Faszination Mond besteht.
Ich war eigenartigerweise schon als Kind immer vom Mond fasziniert, tatsächlich von diesem ganz schlichten, einfachen Blick nach oben, dieser hellste Himmelskörper neben der Sonne, den wir haben. Und es ist eben etwas, was man, glaube ich, gar nicht so gut in Worte fassen kann, was es eigentlich ist, was dieser Blick oder dieses Licht, wenn man denn dafür vielleicht auch empfänglich ist, in einem dann tatsächlich anrührt.
Aber Sie haben immerhin Ihrem Helden in Ihrem jüngsten Buch auch ein Mondplakat ins Kinderzimmer gehängt.
Ja, er ist eben auch ein mondbegeisterter junger Mann, kann man noch nicht sagen, Jüngling. 11 Jahre ist er alt und er fiebert auf die Mondlandung hin, die eben jetzt sehr genau vor 50 Jahren stattgefunden hat. Und ich habe ihm da sozusagen ein bisschen etwas von mir in seine Seele gelegt. Eben, er ist eben auch sehr fasziniert davon, ohne ja so genau zu wissen, warum. Und es geschehen dann ja auch andere Dinge, die ihm dann zeigen, dass doch noch auch Irdisches sehr, sehr spannend und sehr interessant sein kann.
Wir sprechen über Literatur und wenn wir ein bisschen chronologisch vorgehen wollen und auf die Romantik zum Beispiel als vermutlich mondsüchtigstes Zeitalter hinweisen, dann haben wir damit aber schon jede Menge Literatur nicht wahrgenommen, die sich nämlich von frühesten Zeiten an mit dem Mond beschäftigt hat.
Ja, also die frühesten Überlegungen über den Mond stammen eigentlich, die mir bekannt sind, von den Griechen. Beziehungsweise der erste, den ich da erwähnen würde, wäre Lukian, ein syrischer Autor, der dann schon etwa 100 Jahre nach Christus sich darüber Gedanken gemacht hat, wie das eben wäre, zum Mond zu reisen. Und das ist auch sehr witzig, das war eigentlich ein Satiriker. Und er fliegt also mit Adler- und Geierfedern zum Mond auf und trifft dort die schöne Frau Luna. Und die ist nun also hoch empört, weil auch die Philosophen auf der Erde ja nun ständig darüber diskutieren, was denn nun ihr Wesen sei und dass sie aussehe wie ein angeschlagener Teller und dass ihr Licht überhaupt gar nicht echt sei. Und das findet sie natürlich ganz furchtbar, beschwert sich also bitterlich und sagt, wenn das so weitergeht, dann geht sie zu Jupiter und der soll dann diesen Philosophen auf der Erde mit ihren ganzen Gedanken mal ordentlich einheizen.
Wie geht's dann weiter?
Wir haben dann eigentlich allerdings auch eine lange Pause, weil der Mond dann ein bisschen aus dem Bewusstsein der Schriftsteller rausgerückt ist. Wo er wieder wirklich sehr prominent ist, ist dann tatsächlich angefangen auch mit der Moderne, auch in der Astronomie die Veränderungen, also Kopernikus, Kepler. Da fing man dann wieder an, sich nochmal über den Mond genauer Gedanken zu machen, was er ist. Kepler hat beispielsweise einen Text geschrieben, Somnium heißt der Traum. Und in dem beschreibt er auch eine mythische von Dämonen, sag ich mal, organisierte Reise eines Helden auf den Mond und macht dann schon, das ist sehr spannend, eine sehr genaue Beschreibung, wie denn die Erde vom Mond aus gesehen wirken würde und dass es eben auch eine Halberde gäbe und so weiter und so fort. Das ist also alles schon sehr, sehr schön ausgearbeitet und dann im nächsten Schritt kommt dann tatsächlich die Romantik, wo das Thema dann wirklich richtig groß wurde wieder.
Und wir kennen natürlich alle diese Bilder und diese Literatur.
Ja, da geht es tatsächlich um diese magische Wirkung des Lichts, das der Mond auf die Menschen hat. Also bei Eichendorff wird dann das Marmorstandbild der Venus, wird sozusagen im Mondlicht quasi lebendig. Und da schwingen auch immer erotische Konnotationen dann mit. Und bei Goethe, der sagt dann eben, meine Seele kann sich im Mondlicht ganz von sich lösen. Also sozusagen der Mond als Erlöser und Befreier des schon entfremdeten Menschen. Da wird das Motiv dann sehr, sehr groß. Dann kommt die Phase, wo wirklich wieder auch die Spekulationen beginnen. Können wir den Mond denn nicht auch erreichen? Die witzigste Sache finde ich eigentlich von Cyrano de Bergerac. Es musste ja immer sozusagen realisiert werden, wie geht das? Man kann Flügel nehmen oder man kann einen Pferdewagen da hochreiten lassen und was alles gemacht worden ist. Nein, der schmiert sich mit einem bestimmten Ochsenfett ein, weil es irgendeine Bauernregel gibt, dass die Sonne dieses Fett auftrinke und sozusagen das erzeugt dann einen Sog, der ihn hochreißt und zum Mond bringt. Ja, also es sind ganz auch wirklich verrückte satirische Dinge, die dann sich um den Mond ranken. Und ab der Zeit ist der Mond auch fast immer besiedelt. Also man findet also alle Mondreisenden aus der Phase, also sagen wir der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, finden dann auf dem Mond irgendwelche Wesen.
Wenn wir bei den Mondreisen in der Literatur bleiben, von Johannes Kepler bis zum Science Fiction, was für eine Rolle spielt der Mond selbst denn darin, wenn man das jetzt etwas systematischer fassen möchte?
Die Rolle des Mondes wandelt sich. Also der ist zuerst eher das Objekt von Spekulationen, auch wieder viel eben Satire. Dann wandelt es sich, er wird realistischer Himmelskörper. Man denkt, man könnte dahin fahren, aber man hat natürlich keinerlei Vorstellung in Keplers Zeiten, wie das technisch realisierbar könnte. Dann die Phase, die große Phase des Monds als Metapher für den Menschen, für bestimmte unerfüllte Sehnsüchte in uns. Und dann nähern wir uns so allmählich eben dem 20. Jahrhundert. Und da kommt dann eben doch auch der Mond wirklich als, also wo man zum ersten Mal auch technisch sich vorstellen könnte, wie kann man denn da hinkommen, also der Mond wirklich als konkretes Reiseziel ins Spiel. Bei Jules Verne beispielsweise ist es ja so, dass der, die hatten noch keine Raketen oder die waren nicht groß genug, aber man baut eben einfach eine riesige Kanone. Ja, und mit der wird das Raumschiff eben auf den Mond gefeuert. Und man hatte zumindest die Möglichkeit, rein rechnerisch sich, man kannte die Entfernung, zu überlegen, wie könnte es vielleicht gehen.
Jules Verne, der immerhin schon 1865 sein Buch Von der Erde zum Mond und 5 Jahre später Die Reise um den Mond verfasst hat. Mondreisen sind ja Expeditionen und haben, wie etwa die Entdeckung und Eroberung anderer Kontinente durch die europäische Seefahrt, häufig ja was Kolonialistisches oder was Usurpatorisches an sich. Bleiben denn die Gesellschaftsmodelle, wenn man jetzt die Mondbesiedelungsfantasien nimmt, streng aufeinander bezogen?
Der Mond ist mal Ort für utopische Gesellschaften und dann ist er wieder ein Ort für eine Spiegelung irdischer Verhältnisse. Und das ist, würde ich sagen, eher der Fall. Also wenn wir beispielsweise jetzt mal in die Science-Fiction gehen, früher Science-Fiction-Film von Fritz Lang, Die Frau im Mond, da wird sozusagen auf dem Mond alles verhandelt, was auf der Erde auch verhandelt wird. Also das Raumschiff fliegt los, aber es fliegen irgendwelche Spekulanten damit, die wollen da Gold suchen. Der Mond selber ist in dem Falle nicht besiedelt. Aber die ganzen irdischen Konflikte werden sozusagen auf den Mond exportiert und werden dann da ausgetragen.
Und von der Science-Fiction-Literatur aus sind wir ja auch schnell beim Film, der nicht nur das neuere Medium ist, sondern womöglich auch das idealere für solche Mondfantasien?
Das ist wirklich eine Frage, was ist die richtige, die ideale Mondfantasie? Was der Film mit Sicherheit natürlich viel besser kann als die Literatur ist, dass er sozusagen einen realistischen, sinnlichen Eindruck vom Mond, von Mondlandschaften vermittelt. Also mit großer Perfektion hat das ja dann erstmals Stanley Kubrick gemacht in 2001, Space Oddity, in der halt der Mond quasi als schon fast Normreiseziel erreichbar ist. Man fliegt dort mit Mondbussen über die Krater und das ist auf der großen Leinwand natürlich für damalige Verhältnisse, wir sind jetzt ja nochmal weiter, schon sehr, sehr beeindruckend gemacht gewesen. Dass man so dieses Gefühl bekommen konnte, wie sieht es aus auf dem Mond. Und das hat man aber auch früher schon sich eigentlich ganz gut vorstellen können. Es gibt sehr beeindruckende Filme, eben auch Kulissenmalereien, die zum Teil wohl noch erhalten sind, auch eben aus der Fritz-Lang-Zeit, wie die Menschen sich den Mond vorgestellt haben. Und man wusste es an sich zumindest recht genau dann in der damaligen Zeit schon, dass er eben doch eine sehr, ja, das muss man sagen, vielleicht faszinierende, aber doch letztlich auch sehr tote Leere, auch ein gewisses im Sinne trostlose Welt ist.
Ulrich Wölk war das, Astrophysiker und Buchautor über Mondreisen in der Literatur.